Zu Beginn eine kleine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über sexuelle Ausbeutung sprechen und auch sehr explizite Ausführungen hören zu Prostitution und zu Vergewaltigung. Wenn ihr also jetzt schon wisst, das ist gar kein gutes Thema für mich, dann hört euch doch vielleicht lieber eine andere Folge vom Weltspiegel-Podcast an. Wenn ihr betroffen seid, wir haben euch ein paar Adressen verlinkt in den Shownotes, wo ihr euch Hilfe holen könnt. In diesem Podcast reden wir über Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben. Mit Leuten, die viel zu erzählen haben von ihren Erlebnissen und von ihren Erfahrungen in der Welt. Wir schauen den Auslandskorrespondentinnen der ARD über die Schulter und nehmen euch mit auf die Reise. Dabei fragen wir auch, was wir hier in Deutschland von anderen lernen können. Jedes Wochenende eine halbe Stunde Welt aufs Ohr im Weltspiegel-Podcast. Heute mit mir, Joanna Jeschke. Verheiratet mit einem Gott. Das klingt abgefahren und könnte jetzt eine schöne Love Story sein. Tatsächlich ist es aber echt das komplette Gegenteil, was jungen Frauen in Indien da angetan wird. Sie werden von ihren Familien an Tempel verkauft und dort müssen sie sich dann prostituieren. Was das für ein System ist und was das mit den Frauen macht, darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen auch nach Deutschland. Denn vor dem Thema Sex aus Armut können wir auch hier bei uns nicht die Augen einfach verschließen. Immerhin gilt Deutschland ja, auch wegen seiner liberalen Gesetze, als Bordell Europas.
Das, was ich mache, ist falsch. Aber ich bin hilflos. Ich habe Kinder und eine Mutter, um die ich mich kümmern muss. Deshalb arbeite ich als Prostituierte. Niemand hilft mir, schon gar nicht die Regierung. Viel lieber würde ich natürlich einer ganz anderen Arbeit nachgehen.
Das sagt Shabnam aus dem südlichen Indien. Sie ist Anfang 30 und seit ungefähr 15 Jahren, also schon ihr halbes Leben lang, eine sogenannte Devadasi. Mein Kollege Oliver Meyer aus dem ARD-Studio in Delhi hat Shabnam kürzlich getroffen. Oliver, was genau macht denn so eine Devadasi?
Also das ist eine ganz alte religiöse Tradition hier in Indien. Es ist so, dass junge Frauen schon seit Jahrhunderten hier an Gott quasi verheiratet werden von ihren Eltern. Und früher war es so, da hatten die Devadasis dadurch hohes gesellschaftliches Ansehen und das war auch gar nichts, was in Verruf gebracht wurde, sondern das waren dann Tempeltänzerinnen teilweise und die haben dann religiöse Aufgaben im Tempel übernommen. Und seit, mehreren Jahrzehnten ist es mittlerweile jetzt so, dass Devadasis eigentlich Prostituierte mehr oder weniger sind. Also das Devadasitum ist auch offiziell übrigens seit 36 Jahren in Indien per Gesetz verboten, ist bis zuletzt trotzdem durchgeführt worden. Aber es hat nicht mehr diese religiöse Bedeutung, die es mal hatte. Es ist vielleicht eher so ein Vorwand für die Eltern, um zu sagen, ja, wir schicken sie aus religiösen Gründen quasi weg. Aber eigentlich ist allen klar, was dann mit dem Leben passiert, nämlich dass die Devadasis keine Bildung erfahren und dass die allermeisten dann in die Prostitution abrutschen.
Wie ist sie da reingeraten?
Ja, also sie sagt sogar, sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern, wann sie eigentlich Devadasi wurde. Ich hatte so den Eindruck in dem Gespräch, sie verdrängt das auch sehr gerne, weil es, glaube ich, eine sehr, sehr schmerzvolle Erinnerung für sie ist. Aber sie hat mir gesagt, was hätte ich denn sonst machen sollen? Sie konnte nicht überleben. Sie hat, glaube ich, ganz kurz versucht, sich so über Wasser zu halten. Aber Devadasis, sobald sie Devadasis werden, also sobald sie mit dem Gott verheiratet werden, dürfen sie auch nicht mehr zurück nach Hause. Das heißt, sie müssen sich irgendwie durchschlagen.
Und die Eltern, die nehmen das einfach in Kauf?
Ja, das war auch das, was mich total erschüttert hat an dieser ganzen Geschichte. Und sogar nicht nur das, also die Eltern machen es auch deshalb aus ziemlich egoistischen Gründen, weil die Eltern auch arme Menschen sind. Und das fand ich das wirklich das Absurdeste an dem Ganzen. Also sie wird in ein schlechtes Leben geschickt und ist trotzdem noch dafür verantwortlich, dass sie die Familie noch mit unterhält. Das hat sie mir dann auch gesagt. Ja, sie hat ja eine alte Mutter, sie hat eine alte Schwester und sie schickt so viel Geld nach Hause, wie sie kann. Und sie selbst hat teilweise gar kein Mittagessen. Also sie hat auch kein Geld quasi und schickt dieses wenige Geld, was sie noch hat, an ihre Eltern, egal was sie mit einem gemacht haben.
Wie sieht ihr Leben aus? Gibt es sowas wie einen Alltag?
Ihr Alltag sieht fast eigentlich immer gleich aus. Der startet irgendwann morgens, wo sie sogenannte Rangolis erstmal auf den Boden vor ihre Hütten malen. Das ist wie so eine Art Mandala und das soll Glück und Wohlstand in ihr Leben bringen, was ich auch schon mal total widersprüchlich natürlich fand, weil den Menschen dort geht's wirklich nicht gut, aber sie glauben eben an diese Traditionen. Dann hat sie auch zwei Töchter von Männern, die sie nicht kennt. Um die muss sie sich natürlich kümmern, um diese beiden Töchter, die sind 11 und 3 Jahre Jahre alt. Sie gehen in den improvisierten Tempel da in dem Viertel, vollziehen da so ein paar Rituale, dass sie gesegnet werden, dass sie zum Gott beten. Und dann hat sie auch einen Freund seit einem Jahr, mit dem sie so oft wie es nur geht zusammen ist. Aber der verdient auch kein Geld, der verdient 5 Euro pro Woche. Und abends geht dann quasi ihre Arbeit los, sobald es dunkel wird. Dann hat sie eben so um die 10 bis 12 Kunden pro Nacht teilweise. In Corona-Zeiten waren es jetzt weniger, wo man ja von unserer Perspektive aus sagt, zum Glück, für sie war das ganz, ganz schlimm, weil es sind natürlich Einnahmen, die verloren gehen. Und so sieht eigentlich jeder Tag von ihr relativ gleich aus.
Du warst ja da vor Ort. Wie sah es da aus? Kannst du das beschreiben?
Das ist ja in Sangli im südwestlichen Indien. Das ist ja eine mittelgroße Stadt, sage ich mal. Und diese Siedlung, die liegt am Stadtrand. Und das sind vielleicht so, ich sag mal so um die 100 Hütten vielleicht. Da arbeiten um die 300 bis 500 Sexarbeiterinnen, wovon eben auch so um die ein Viertel Devadasis sind. Und es gibt dann quasi die Hütten, die an der Straße oder an dem Pfad liegen. Das sind die Hütten, in denen sie dann auch Sex haben und die Kunden empfangen. Und dann gibt's kleine Seitengässchen, wo dann die Hütten der Frauen sind, wo sie auch dann wohnen. Die sind quasi genauso groß, vielleicht 1-2 Quadratmeter größer. Da ist ein Bett drin, wo sie, der Freund und die beiden Töchter dann auch schlafen. Da ist eine Kochmöglichkeit mit Gas drin. Da sind ein paar Töpfe. Also sehr, sehr basic alles natürlich eingerichtet. Aber was ich sagen muss, das ist wirklich ziemlich sauber gewesen. Also man erlebt es ja auch oft hier in Indien, dass Straßen recht dreckig sind, dass recht viel Dreck am Rand liegt. Und da haben sie wirklich großen, großen Wert drauf gelegt, dass sie das da alles sauber halten. Und ich glaube, das war auch dann so der ganze Stolz von denen dort.
Warum gibt es denn gerade an diesem Ort so viele Devadasis?
Ja, das liegt vor allen Dingen daran, dass da in Sangli, wo wir jetzt waren, dass da ein riesiger Kurkuma-Markt ist, der größte in ganz Asien. Und die Lkw-Fahrer, die bleiben dann oft über Nacht. Und das ist dann auch wirklich die größte Kundengruppe der Devadasis. Und da ist auch ganz klar so, dass die Lkw-Fahrer Frauen priorisieren, die eine etwas hellere Hautfarbe haben. Also die Prostituierte mit der hellsten Hautfarbe hat uns dann auch unter der Hand gesagt, wie viele Kunden sie hat. Sie hat uns dann schätzen lassen, ja, was glaubt ihr denn, wie viele Kunden ich habe? Und dann haben wir so gesagt, ja, haben eine extrem hohe Zahl für uns genannt, 15, 20 Kunden, hat sie gemeint, nee, 50 bis 60 Kunden pro Nacht hat sie, für die sie übrigens 2,50 Euro ungefähr pro Kunde kassiert. Und damit gehört sie dazu, sie ist quasi extrem wohlhabend und war quasi stolz darauf, das zu sagen, wo ich gedacht habe, okay, krass, 50 bis 60 Kunden pro Nacht, also das ist Wahnsinn einfach. Und dass dieses System da weiter so bestehen kann, also das ist verrückt.
Wie wirkt Shabnam auf dich? Ist sie emotional, als sie dir das erzählt?
Also sie hat schon sehr, sehr traurig auf mich gewirkt. Wir haben viel geredet und sie hat mir gesagt, sie hätte sich auch natürlich ein ganz, ganz anderes Leben gerne gewünscht. Was, glaube ich, so ihr größter Wunsch war, ist, dass sie verheiratet wäre gerne mit einem Mann. Sie hat mir auch gesagt, das könnte auch irgendein Mann sein. Der könnte sogar ein Alkoholiker sein. Egal was, Hauptsache nicht dieses Leben, was sie lebt, weil in Indien ist die Kultur ja auch quasi die, dass der Mann auch für den Haushalt sorgt und dass er auch dafür sorgt, dass die Töchter dann heiraten können. Hier wird ihr dann auch eine Mitgift für die Töchter gegeben. Und das ist ihre größte Sorge, dass sie kein Geld hat, dass sie ihre Töchter nicht verheiraten kann, dass sie da keine Mitgift geben kann. Und sie sieht auch nicht den ganz großen Ausweg für sich in der Situation, weil sie ja nicht lesen und schreiben kann. Sie sagt dann, welchen Job soll ich machen? Wer gibt mir Geld quasi dafür? Da ist die Prostitution noch für sie die bestbezahlte Arbeit.
Indien ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt als das Musterland in Sachen Frauenrechte. Da gehört sexuelle Gewalt gegen Frauen offenbar zum Alltag. Ich habe gelesen, alle 15 Minuten wird in Indien eine Frau vergewaltigt. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, also die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Immer wieder machen auch Massenvergewaltigungen Schlagzeilen, wie zum Beispiel 2012, als eine junge Frau in einem Bus von mehreren Männern brutal vergewaltigt wurde. Ich frage mich, was ist das für eine Gesellschaft oder anders gefragt, was stimmt da nicht zwischen Männern und Frauen in Indien?
Tja, es ist tatsächlich so, dass dass es so ist, dass Frauen einfach weniger wert sind in dieser Gesellschaft. Man kann es nicht anders formulieren. Es ist wirklich traurig zu sehen, was hier passiert. Und man sieht das auch im Alltag tatsächlich täglich. Es fängt an mit ganz simplen Dingen, ganz simplen Jobs, die Frauen genauso erledigen könnten wie Männer eigentlich. Es gibt jetzt verstärkt doch Frauenbewegungen, die sich dafür einsetzen, dass sie mehr Rechte wollen. Aber es ist einfach jahrhundertelang anders gelebt worden hier. Und die Menschen verstehen das teilweise nicht, dass Frauen eben genauso viel wert sein sollen wie Männer. Und da liegt wirklich noch ein weiter Weg in der indischen Gesellschaft vor ihnen, damit das sich irgendwann nochmal ändert.
Die Situation ist ja wirklich fürchterlich. Gibt es in alledem, was du da gesehen hast, auch eine Art Lichtblick oder Hoffnung?
Ja, das gibt's. Also es gibt da Ehrenamtler, die auch vor Ort mitarbeiten. Und ich finde, das Wichtigste, was die vor ein paar Jahren gemacht haben, ist da eine Schule zu gründen, nicht nur für die Kinder, sondern auch tatsächlich für die Erwachsenen, weil die wenigsten wirklich lesen und schreiben können. Und das ist natürlich super wichtig, denn so können die erwachsenen Frauen auch Behördengänge machen, können ihre Unterschrift unter Formulare setzen. Und für die Kinder ist es natürlich auch super wichtig, denn es eröffnet natürlich eine ganz andere Perspektive, weil natürlich wollen die Frauen, dass ihre Kinder ein ganz, ganz anderes Leben leben, dass sie studieren, dass sie andere Jobs haben, dass sie einen Mann heiraten können, dass sie einfach glücklich in ihrem Leben sein können und zu nichts gezwungen werden. Und das hat uns Shabnam auch nochmal gesagt hier.
Meine Kinder sollen es einmal besser haben. Sie sollen alles erreichen können. Ich könnte mir so vieles für sie vorstellen. Sie sollen zur Schule gehen und studieren. Und wenn sie dann noch einen guten Job finden würden, wäre ich wahnsinnig glücklich.
Ja, vielen Dank nach Delhi an Oliver Meyer.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Jetzt kann man ja sagen, Indien, das ist total weit weg. Was geht mich das alles an? Aber so leicht kommen wir in der Sache leider nicht davon. Denn sexuelle Ausbeutung findet nicht nur am anderen Ende der Welt statt, sondern auch hier bei uns, direkt vor der Haustür. In vielen Bordellen, in vielen Laufhäusern in Deutschland arbeiten Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden oder gezwungen sind. Häufig kommen sie aus Osteuropa, träumen von einem besseren Leben und landen in den Händen von brutalen Menschenhändlern, die ihnen vielleicht gut bezahlte Jobs versprechen, sie irgendwie nach Deutschland locken und sie dann zwingen, sich zu prostituieren. Mit unerträglichen Folgen für Körper und für Seele. Wolfgang Heide arbeitet als Gynäkologe. Er kümmert sich ehrenamtlich um Prostituierte im Rhein-Neckar-Gebiet und hat dort einmal die Woche so eine Art offene Sprechstunde in einer Beratungsstelle. Herr Heide, mit welchen Anliegen kommen die Frauen zu Ihnen?
Ja, generell sind die Frauen erstmal froh, dass sie überhaupt einen Arzt finden. Die Frauen sind entgegen dem, was das Gesetz vorschreibt, in aller Regel nicht krankenversichert, weil sie sich das schlicht und einfach nicht leisten können. Die Frauen haben 10, 15, 20 Freier am Tag. Da haben sie Beschwerden, furchtbare Unterbauchschmerzen, Infektionen. Aber der Großteil oder das Hauptsächliche, was diese Frauen plagt, sind die psychischen Beschwerden. Die Frauen sind psychisch schwer traumatisiert durch diese Tätigkeit, durch die Freier. Tragen das mit sich herum und sind einfach froh, einen Menschen, einen Arzt anzutreffen, dem sie das auch mal mitteilen können und der ihnen auch ein bisschen was gegen die Schmerzen gibt. Diese chronischen Schmerzen sind schwer therapierbar und leider müssen die Frauen mit diesen Schmerzen weiterarbeiten, Geld verdienen für Miete, für Steuer und so weiter.
Unser Kollege aus Indien hat uns eben auch geschildert, dass dort die Frauen, die er getroffen hat, bis zu 60 Freier pro Nacht, ich sag mal, in Anführungszeichen, bedienen müssen. Was macht das mit den Frauen?
60 Freier am Tag, 20 Freier, da landen schon 15. Da haben sie Beschwerden, da haben sie Schmerzen, unendliche Unterbauchschmerzen, Infektionen, gereizte Genitale und immer wieder diese psychische Last. Das ist ja, nein, leider kein Beruf wie jeder andere. Diese Frauen werden schlicht und einfach gegen Geld vergewaltigt. Und sie müssen nicht, so fühlt sich das an, 15, 20 oder dieser Fall in Indien 60 Mal am Tag vergewaltigt werden. Und da kann man sich vorstellen, was das mit den Frauen macht.
Wie können Sie den Frauen helfen? Oder können Sie überhaupt helfen?
In erster Linie geht es immer mal um eine Zuwendung, dass da überhaupt mal ein Mensch auftaucht, der Ihnen menschlich begegnet. Ich kann ihnen Schmerzmittel geben. Sie müssen sich vorstellen, die 20 Freier am Tag und dann können die sich nicht mal eine Packung Ibuprofen gegen die Schmerzen kaufen. So ist der Stand der Dinge. Das ist nicht so, dass die da einen Haufen Geld verdienen, sondern das Geld, sie haben sehr wenig Geld und zur Verfügung und sind froh, wenn ich denen eine Packung Ibuprofen mitgebe.
Machen die diesen Beruf oder diese Tätigkeit, also prostituieren sich die Frauen freiwillig oder werden die dazu gezwungen?
Es sieht ja so aus, dass in Deutschland überwiegend 80-85% mindestens südosteuropäische, sehr junge Frauen, junge Mädchen da sind. Das ist sicher ein Zwang, der verschiedene Ursachen haben kann. Es kann ein wirtschaftlicher Zwang sein, es kann ein sozialer Zwang sein. Da gibt es verschiedene Gründe, aber letztendlich im Großen und Ganzen ist es natürlich aus Zwängen heraus. Sowas macht keine Frau freiwillig. Die Frauen kommen entweder geschickt von den Verwandten, um hier Geld zu verdienen. Die meinen vielleicht, das geht irgendwie. Und wie sagt mir eine Prostituierte, nach 3 Tagen sind die durch den Wind, weil ihnen so Furchtbares hier widerfährt, weil sie vergewaltigt werden, gegen Geld schlecht behandelt werden. Eine hat mir vor kurzem mal gesagt, den rücksichtsvollen Freier, den gibt's nicht. Die stoßen ohne Rücksicht, ob ich Schmerzen habe oder nicht, das ist denen völlig egal. Und eine sagte mir, das Schlimmste erzählen wir euch gar nicht. Also die Frauen, also von Freiwilligkeit da auszugehen, das ist sicher ein kleiner Teil, der das selbstbestimmt macht. Aber die meisten Frauen, die das machen, und das ist auch wichtig für die Freier, die machen das nicht freiwillig und schon gar nicht, weil es ihnen Spaß macht.
Mhm. Das sind ja jetzt schon sehr detaillierte Schilderungen, die Sie da bekommen und auch Einblicke in eine Welt, glaube ich, von der viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer einfach auch überhaupt nichts wissen oder nichts ahnen. Wie schwer ist es für Sie als Mann, Vertrauen aufzubauen?
Also der Anfang ist immer wieder mal der Gang in die Bordelle, sodass die Frauen mich erst mal sehen, mit mir reden können. Das ist schon ein erster Einstieg ins Vertrauen aufbauen. Generell hat man da als Arzt eine andere Position. Man ist Arzt und ich glaube, dass ob man da Mann oder Frau ist, spielt die geringere Rolle. Grundsätzlich, ich kenne Aussteigerinnen, die sind für ihr Leben lang traumatisiert. Die stottern, wenn die zu mir kommen, also ich bin Gynäkologe. Und man meint ja eigentlich, für so eine Prostituierte ist eine gynäkologische Untersuchung ja relativ was Harmloses. Das ist fast gar nicht möglich bei diesen Frauen. Die sind, wenn man die berührt allein, das ist schon eine Retraumatisierung. Die sind einfach schlicht und einfach schwerst traumatisiert. So furchtbar, dass man sich zum Teil gar nicht vorstellen mag.
Sie haben ja eben gesagt, Sie gehen quasi auch als Streetworker, Sie gehen in die Bordelle, also auch dahin, wo die Frauen arbeiten und zum Teil auch wohnen, wie Sie gerade erzählt haben. Was sind das für Einblicke, die Sie da bekommen? Was sind das für Zustände dort? Letztendlich gibt es ja in Deutschland ein Gesetz, das die Prostituierten schützen soll.
Sie gehen in so ein Bordell, erstmal glauben Sie, das ist eine verkehrte Welt. Ich hatte sonst mit Bordellen keinen Kontakt. Da stehen junge Mädchen aus Südosteuropa sehr ängstlich, natürlich nur knapp bekleidet an einer Tür und schauen sie mit ängstlichen Augen an und also es ist eine sehr bedrückende Situation, eine sehr, sehr bedrückende Situation, die man also so im normalen Leben, ein normaler Mensch mag sich gar nicht vorstellen. Also für mich ist nicht nachvollziehbar, warum ein Mann in ein Bordell geht und da auch noch Spaß dran hat, solche Frauen gegen Geld. Ich habe gesehen, dass der Pizzabote reinkommt auf das Bett, wo dann vorher der Freier war, noch eine Pizza legt, dass sie zwischendurch was essen können. Eine sagte mir, wenn in schlimmen Zeiten am Wochenende, wenn viele Freier da sind, hat sie kaum Zeit, ein Glas Wasser zu trinken zwischendurch. Das sind die Zustände in diesen Bordellen und das geht einfach gar nicht. Das ist unmenschlich und solche Zustände, finde ich, darf es für Menschen nicht geben.
Deutschland hat eine relativ liberale Gesetzgebung, auch im Vergleich zu den Nachbarländern. Es gibt seit 2016 ein Gesetz, was die Prostituierten besser schützen soll. Reicht das? Wird aus Ihrer Sicht genug getan?
Nun, ich war ja dabei. Ich war ja als Sachverständiger im Familienausschuss des Bundestags damals. Es ist leider nicht gelungen, die Prostituierten dadurch zu schützen. Sie sind in aller Regel, über 90% sind nicht krankenversichert. Sie werden nach wie vor weiterhin ausgebeutet. Sie sind nach wie vor werden zum Teil von einer Stadt in die andere gefahren. Ich finde, es reicht nicht. Es ist in Deutschland tatsächlich so, wir sind das Bordell Europas und die Freier leben mit der Einstellung, was erlaubt ist, ist auch in Ordnung. Das geht bis hin zu Spielen mit Fäkalien. Wir zahlen schließlich dafür, dann hast du das auch auszuhalten. Also das Gesetz hat leider überhaupt keine, finde ich, keine große Wirkung gezeigt. Und nein, leider werden die Frauen durch das neue Gesetz nur unwesentlich mehr geschützt.
Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, um die Frauen besser zu schützen?
Ich denke, das nordische Modell ist was man sich, über das man nachdenken sollte. Und ich glaube, es geht offenbar nicht anders, als das unter ein Verbot zu stellen und die Freier zu bestrafen. Anders scheint das nicht möglich zu sein. Diese jungen, verlassenen, gepeinigten Frauen, vor allem aus Südosteuropa, zu schützen.
Ich verstehe Sie richtig. Also Sie sagen, man muss eigentlich bei den Männern ansetzen, so wie das ja auch in Skandinavien, also zum Beispiel in Schweden gemacht wird. Also das ist das, was Sie eben mit dem nordischen Modell meinten. Ne? Also die Freier zu bestrafen, wenn sie sich Sex kaufen wollen, weil die Männer eben, solange es nicht verboten ist, einfach auch den kompletten Umfang dessen, was legal ist, ausnutzen?
Also, es gibt Junggesellenabschiede in Bordellen. Da gehen junge Männer hin und, wie sagte eine Politikerin mal, und scheißen den Frauen ins Gesicht und haben Spaß mit den Frauen und hinterlassen dann Fracks, seelisch und körperliche Fracks, und gehen nach Hause und finden das in Ordnung, weil es ist ja schließlich erlaubt. Es gibt Geschäftsabschlüsse, die mit einem Besuch im Bordell gefeiert werden. 3, 4 Freier, die dann mit jungen Mädchen in einem Raum verschwinden und über sie herfallen. Es ist halt so, wenn es erlaubt ist, wird es gemacht. Und offenbar kennen viele Menschen da keine Grenzen, was sie mit diesen Menschen machen. Und deshalb geht da nur ein Verbot. Ich denke, man muss an die Freier ran. Man muss diesen Männern klar machen. Und ich versuche das auch hier in meinem Umfeld immer wieder zu sagen, weil jeder dritte Mann ist potenzieller Freier. Denkt darüber nach, was ihr diesen Frauen antut. Denkt darüber nach, es kann auch eure Tochter sein. Würdet ihr das gut finden, würdet ihr das zulassen, dass das mit ihr passiert? Denkt darüber nach, ihr hinterlasst seelische, und das ist die Bitte an die Freier, ihr hinterlasst seelische und körperliche Fracks. Frauen, junge Mädchen, 18-jährige Mädchen, die für ihr Leben geschädigt sind. Und das lässt sich nicht mehr rückgängig machen oft.
Vielen Dank an den Gynäkologen Wolfgang Heide für diesen Appell und auch für die ja doch ziemlich bedrückenden Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben. Wir haben also gehört, es gibt ganz unterschiedliche Formen von sexueller Ausbeutung mit grausamen Folgen. Und zwar ganz gleich, ob die Betroffenen dazu gezwungen werden oder aus Armut dazu gezwungen sind. Umso wichtiger aber, dass man hinschaut und das Thema eine Lobby und Aufmerksamkeit bekommt. Genau das ist der Job von Sophia Wirsching vom bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel. Frau Wirsching, ich würde gerne mit Ihnen noch mal so ein bisschen rauszoomen. Sie haben ja den Überblick. Können Sie uns helfen, das Phänomen Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung so ein bisschen greifbar zu machen? Gibt es Zahlen, die belegen, wie viele Frauen in Deutschland, aber auch in Europa zu sexueller Arbeit gezwungen werden?
Es gibt Menschenhandel in Deutschland. So viel ist ganz klar. Und grundsätzlich ist der Menschenhandel in Deutschland schon als Straftat vorgesehen. Und es gibt nach dem Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes, das einmal jährlich erscheint, auch mehrere hundert Fälle von Menschenhandel jedes Jahr. In dem Bundeslagebild sind über 300 Fälle jährlich so im Durchschnitt, und im bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel sind spezialisierte Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel zusammengeschlossen, und in diesen Beratungsstellen gibt es tatsächlich viel mehr Frauen und auch Männer, die Unterstützung und Beratung suchen, als in den polizeilichen Hellfeldzahlen dann auftauchen.
Wo kommen diese Frauen her?
Ja, also in den Beratungsstellen für Betroffene von Menschenhandel in Deutschland sind es überwiegend Frauen mit Migrationsgeschichte. Im BKA-Lagebild ist aber durchaus vielleicht für manche verwunderlich, die größte Gruppe von Betroffenen in der sexuellen Ausbeutung. Das sind deutsche Frauen, häufig junge Frauen, häufig Personen, die Opfer der sogenannten Loverboy-Methode werden, die also in emotionale Abhängigkeit gebracht werden von Tätern, die vermeintlich sich in die Betroffenen verlieben und sie dann über diese persönliche Bindung und vorgegaukelte Liebe dazu bringen, dass diese sich prostituieren müssen. Also tatsächlich sind in den Fachberatungsstellen viele EU-Bürgerinnen dann, häufig aus Osteuropa, aber auch Drittstaatsangehörige, wie zum Beispiel NigerianerInnen, die Opfer von sexueller Ausbeutung werden.
Eigentlich ist sexuelle Ausbeutung aber doch verboten. Das ist doch eigentlich strafbar.
Richtig. Also Menschenhandel ist in Deutschland auf jeden Fall eine mit Strafe bewährte Handlung und ist auch verboten. Und da wird auch ermittelt, deswegen gibt es ja die Strafverfahren und das ist eigentlich ganz eindeutig. Aber tatsächlich ist es so, dass durch die Tatsache, dass Prostitution in Deutschland legal ist, nur diejenige Prostitution strafbar ist, in der eine Frau dazu gezwungen wird, diese Tätigkeit zu erbringen.
Und ich habe gelesen, in ganz vielen Fällen ist dieser Zwang eben ganz schwer nachzuweisen oder aber die Betroffenen trauen sich halt auch gar nicht, das anzuzeigen, dass sie zu Sexarbeit gezwungen werden. Dabei gibt es ja, Sie haben es eben schon erwähnt, extra ein Gesetz, das die Prostituierten schützen soll, weil in Deutschland Prostitution legal ist.
Es gibt das Prostituiertenschutzgesetz, mit dem auch ein Schutzmechanismus für also oder gegen Menschenhandel eingerichtet worden ist. Einmal haben die Sexarbeiterinnen jetzt eine Anmeldepflicht. Das heißt, sie sind eigentlich aufgefordert, sich für diese Tätigkeit zu registrieren. Das bringt sie aber gleichzeitig dann auch in die Situation, eben sozialversichert sein zu können zum ersten Mal. Und es gibt eben auch die Pflicht von Betreibern von Bordellen, Sicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber Prostituierten und Kontroll- und Aufzeichnungspflichten etc. zu leisten. Also da gibt es eigentlich Mechanismen, die diesen Ausbeutungssituationen vorbeugen sollen.
Reicht das? Oder funktioniert das?
Das Gesetz ist ja erst 2017 sozusagen in Kraft getreten und erst im nächsten Jahr beginnt eine umfassende Evaluierung, mit der man sehen kann, inwiefern die dort festgehaltenen Maßnahmen da tatsächlich auch den Intentionen Genüge tun.
Menschenhandel umfasst ja noch viel mehr als das Thema Prostitution alleine. In welchen anderen Bereichen sehen wir das denn noch?
Also im KOK wissen wir, dass Frauen stark ausgebeutet werden in den sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen, also zum Beispiel als Putzkräfte, aber auch in der privaten häuslichen Pflege. Da gibt es die Frauen, die 24 Stunden am Tag für Pflegebedürftige verfügbar sein müssen. Das sind Bereiche, in denen das Menschenhandel gibt, aber natürlich auch die klassischen größeren Bereiche, die jetzt auch während der ersten Lockdown-Phase ins mediale Bewusstsein gedrungen sind. Wenn Sie zum Beispiel auf die Landwirtschaft schauen, Spargelstecher sozusagen, das ist ein Bereich, in dem es Menschenhandel gibt. Aber auch die Fleischwirtschaft war ja stark in der Kritik, wo es eben auch dazu kommt, dass aufgrund der unglaublich schlechten Unterbringungsbedingungen keine Hygienekonzepte gegriffen haben, geschweige denn implementiert worden sind. Und was wir auch wissen, ist zum Beispiel, dass in Nagelstudios Vietnamesinnen zum Beispiel ausgebeutet werden. Und da hat, glaube ich, Corona und die damit einhergehenden Aufmerksamkeitsfoki für prekär Beschäftigte, sei es jetzt in der Landwirtschaft oder in der Pflege, durchaus einen positiven Beitrag geleistet.
Vielen Dank, Sophia Wirsching von der bundesweiten Koordinierungsstelle gegen den Menschenhandel. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns und liked uns. Und schreibt uns gerne auch euer Feedback auf Instagram oder einfach eine gute alte Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Übrigens, wenn ihr mehr sehen wollt zu den Devadasis in Indien, den Film von Oliver Meyer findet ihr auf YouTube, auf unserem Weltspiegel-Kanal. So, das war's von uns für diese Woche. Redaktion in dieser Folge hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Joanna Jeschke.